173. Kapitel. Messias, messianische Juden. Da sagte der Hohepriester zu ihm: Ich nehme dich vor dem lebendigen Gott unter Eid. Sag uns, bist du der Messias, der Sohn Gottes? Du selbst hast es ausgesprochen, erwiderte Jesus. Matthäus 26, 63 und 64. Erkläre mir doch bitte, was das Wort Messias bedeutet. Messias bedeutet gesalbt. Auf Hebräisch heißt es Maschiach, Aramäisch Meschiach und in Griechisch Christos. Die Salbung war das Zeichen dafür, dass jemand zu einem besonderen Auftrag von Gott berufen wurde. Wer die Geschichten des Alten Testaments kennt, stößt immer wieder auf das Thema Salbung. Im Neuen Testament liest man, dass eine Frau Jesus gesalbt hat und auch, dass er durch den Heiligen Geist gesalbt wurde. Das steht in der Apostelgeschichte im 10. Kapitel im Vers 38. Jesus von Nazareth wurde von Gott mit dem Heiligen Geist gesalbt und mit Kraft erfüllt und zog dann im ganzen Land umher, tat Gutes und heilte alle, die der Teufel in seiner Gewalt hatte, denn Gott war mit ihm. Und dabei blieb es nicht. Im zweiten Brief an die Korinther im 1. Kapitel, Vers 21 steht, dass sogar wir, die wir Jesus nachfolgen, Gesalbte sind. Dort heißt es: Gott selbst ist es, der uns zusammen mit euch im Glauben an Christus, seinen Gesalbten, festigt. Er hat uns alle gesalbt und damit in seinem Dienst gestellt. So viel zur Wortbedeutung Messias. Hast du noch mehr Fragen dazu? Wie viel Zeit hast du? Wolf lachte wegen dieser Bemerkung herzlich. Etwas Zeit hatten sie noch. Seine Frau machte keine Anstalten, nach Hause gehen zu wollen, da sie selbst in ein Gespräch vertieft war. Du hast vorher gesagt, dass es den Juden schwerfällt, Jesus zu akzeptieren, weil sie einfach nicht wahrhaben wollen, dass dieser Jesus von Nazareth der verheißene Messias ist. Weshalb fällt ihnen das so schwer? Es gab doch viele Prophezeiungen, habe ich gehört. Ja, es gab genügend Prophezeiungen. Prophezeiungen kann man allerdings glauben oder nicht. Ist es nicht interessant, dass Jesaja 53 bei den Juden nicht gelesen wird? Sie nehmen alles aus dem Alten Testament ernst, aber nicht dieses eine Kapitel mit den großartigsten Prophezeiungen Jesu betreffend. Was steht denn dort? Lass es uns aufschlagen. Ich selbst habe mir in meiner Bibel Notizen festgehalten, die zu den einzelnen Versen passen. So können wir zügig Vers für Vers durchgehen. Erwin war einverstanden. Als beide die Stelle in der Bibel gefunden hatten, fingen sie an. Lies du bitte den ersten Vers, forderte Rolf Erwin auf. Ich sage dir jeweils, was ich festgehalten habe. Erwin war einverstanden und begann laut vorzulesen. Punkt 1. Wer hat unserer Verkündigung geglaubt? An wem ist der Arm des Herrn offenbar geworden? Rolf antwortete: Gottes Macht offenbart sich. Jetzt gehen die Informationen los. Punkt 2. Er ist wie ein Trieb vor ihm aufgeschossen und wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Stopp kurz, bitte. Jesus kam aus Nazareth in Galiläa. Es gibt die Aussage: Was kann aus Galiläa Gutes kommen? Galiläa war kein angesehenes Gebiet, ein dürres Erdreich. Zudem wurde es, sehr zum Missfallen der Juden, von den Römern besetzt. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht, las Erwin weiter. Und als wir ihn sahen, da hatte er kein Aussehen, das wir Gefallen an ihm gefunden hätten. Oder auch zu übersetzen mit kein Aussehen, das uns gefallen hätte. Rolf bemerkte darauf: Jesus war von der Kreuzigung gezeichnet. Die Römer peitschten ihn dermaßen stark aus, dass er fast nicht mehr zu erkennen war. Punkt 3. Er war verachtet und von den Menschen verlassen, ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man das Gesicht verbirgt. Er war verachtet und wir haben ihn nicht geachtet. Rolf antwortete: Letztlich wurde er nicht geachtet, er wurde ausgelacht und verspottet. Sie sagten zu ihm, er solle sich selbst retten. Er wurde völlig zum Spott, entkleidet und seine Kleider wurden verlost. Punkt 4. Jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir aber, wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Rolf erklärte, in Römer Kapitel 3, Vers 25 steht, ihn hat Gott vor den Augen aller Welt zum Sühneopfer für unsere Schuld gemacht. Durch sein Blut, das er vergossen hat, ist die Sühne geschehen und durch den Glauben kommt sie uns zugute. Jesus ließ sich für uns kreuzigen und nahm unsere Schmerzen auf sich. Die Leute erfuhren davon und viele wandten sich von ihm ab, weil sie annahmen, Jesus sei nicht der verheißene Messias. Hätte dieser Jesus von Nazareth nicht den Thron besteigen und die Römer besiegen sollen? Der bekommt seine gerechte Strafe, dachten sie. Gott bestraft ihn für sein ungeheuerliches Auftreten. Punkt 5. Doch er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden und durch seine Striemen ist uns heil geworden. Rolf antwortete, Jesus wurde an den Händen und Füßen durchbohrt und mit der Lanze in die Seite gestochen, als sie kontrollierten, ob er sicher tot sei. In Hebräer 10, 14 steht, denn mit diesem einen Opfer hat er alle, die sich von ihm heiligen lassen, völlig und für immer von ihrer Schuld befreit. Das Durchbohren prophezeite auch Sacharja im 12. Kapitel, Vers 10. Jesus hat bestimmt nicht darum gebeten. Punkt 6. Wir alle irrten umher wie Schafe, wir wandten uns jeder auf seinen eigenen Weg, aber der Herr ließ ihn treffen unser aller Schuld. Rolf erklärte, Jesus sagt von sich in Johannes Kapitel 10, Vers 11, ich bin der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Punkt 7. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf wie das Lamm, das zur Schlachtung geführt wird und wie ein Schaf, das stumm ist vor seinem Scherer, und er tat seinen Mund nicht auf. Rolf erklärte, in Matthäus 27, Vers 14 steht, doch Jesus gab ihm keine Antwort. Zum großen Erstaunen des Gouverneurs sagte er nicht ein einziges Wort. Zuvor hatte er einige bedeutende Aussagen getroffen, aber ab einem bestimmten Zeitpunkt schwieg Jesus und ließ alles über sich ergehen. Punkt 8. Aus Bedrängnis und Gericht wurde er hinweggenommen und er wird über seine Generation nachsinnen, denn er wurde abgeschnitten vom Lande der Lebendigen. Wegen des Vergehens seines Volkes hat ihn Strafe getroffen. Rolf erklärt, diese Gerichtsverhandlung über Jesus von Nazareth gab es. Sie ist geschichtlich nachweisbar. Kein Jude stellt sie in Frage. Und es waren Juden, einflussreiche Männer aus seinem eigenen Volk, die ihn vor Gericht brachten. Punkt 9. Und man gab ihm bei Gottlosen sein Grab, aber bei einem Reichen ist er gewesen in seinem Tod, weil er kein Unrecht begangen hat und kein Trug in seinem Mund gewesen ist. Wolf erklärt weiter, Jesus starb zwischen zwei Verbrechern, und der reiche Mann Josef aus Arimathäa besorgte für Jesus ein Grab. Jesus starb als fehlerloser Mensch, schuldlos am Kreuz. Punkt 10. Doch dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er hat ihn leiden lassen. Wenn er sein Leben als Schuldopfer eingesetzt hat, wird er Nachkommen sehen, er wird seine Tage verlängern. Und was dem Herrn gefällt, wird durch seine Hand gelingen. Rolf erklärt, es wird nochmals wiederholt, dass Jesus, wie in Hebräer 7, 27 steht, ein Opfer für die Menschen war. Dort steht, nein, Jesus hat nur ein einziges Mal ein Opfer dargebracht, nämlich sich selbst, und dieses Opfer gilt für immer. Punkt 11. Um der Mühsal seiner Seele willen wird er Frucht sehen, er wird sich sättigen. Durch seine Erkenntnis wird der Gerechte, mein Knecht, den vielen zur Gerechtigkeit verhelfen und ihre Sünden wird er sich selbst aufladen. Rolf erklärt, in Römer 3, 21 sagt Paulus, Doch jetzt hat Gott unabhängig vom Gesetz, aber in Übereinstimmung mit den Aussagen des Gesetzes und der Propheten seine Gerechtigkeit sichtbar werden lassen. Es war ihm vorausbestimmt, die Sünden der Menschen zu tragen. Und jedem werden sie vergeben, der ihn darum bittet. Deshalb steht auch den vielen. Nicht alle Menschen kommen in den Himmel, nur diejenigen, die Gott dazu berufen hat, seien es Juden oder Nichtjuden. Punkt 12. Darum werde ich ihm Anteil geben unter den Großen und mit Gewaltigen wird er die Beute teilen, dafür, dass er seine Seele ausgeschüttet hat in den Tod und sich zu den Verbrechern zählen ließ. Er hat aber die Sünde vieler getragen und für die Verbrecher Fürbitte getan. Rolf erklärt weiter, am Kreuz hängend sagte Jesus zum Verbrecher neben ihm, dass dieser noch am selben Tag mit ihm im Himmelreich war. Und über seine Ankläger und Peiniger sagte er, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wer will diese Vergebung überhaupt? Und es wird nochmals wiederholt, dass Jesus die Sünde vieler trug und nicht aller. Wer gehört wohl zu den vielen? Ich gehöre dazu. Ich glaube, dass Jesus Christus der Messias ist. Dieses Kapitel zu lesen war ganz schön spannend. Man erfährt sehr viel, meinte Erwin. Sehr viel. Und deshalb wird es nicht gelesen. Die Juden überspringen es einfach. Es gibt im Alten Testament so viele Prophezeiungen, zum Beispiel die Volkszählung zu der Zeit, als Maria hochschwanger war. Ein solches Großereignis konnten Maria und Josef unmöglich in Bewegung bringen, nur damit die Geburt ihres Sohnes in diese Zeit fiel. Außerdem wurde prophezeit, dass der Christus von einer Jungfrau geboren werden und aus dem Stammbaum Abrahams, Judas und Davids hervorgehen würde. Und sogar Johannes der Täufer war seit langem angekündigt gewesen. In Maleachi Kapitel 3, Vers 1 steht, siehe, ich sende meinen Boten, damit er den Weg vor mir her bereite. Zusätzlich wurde festgehalten, dass der Messias auf einem Esel reitend nach Jerusalem kommen würde, wie wir in Sacharja 9, 9 lesen. Jubele laut, Tochter Zion, jauchze, Tochter Jerusalem, siehe, dein König kommt zu dir, gerecht und siegreich ist er, demütig und auf einem Esel reitend, und zwar auf einem Fohlen, einem Jungen der Eselin. Im Psalm 22 steht weiters einiges über die Kreuzigung. Wie Wasser bin ich hingeschüttet und alle meine Gebeine haben sich zertrennt. Wie Wachs ist mein Herz geworden, zerschmolzen in meinem Inneren. Meine Kraft ist vertrocknet wie gebrannter Ton und meine Zunge klebt an meinem Gaumen und in den Staub des Todes legst du mich. Denn Hunde haben mich umgeben, eine Rotte von Übeltätern hat mich umzingelt. Sie haben meine Hände und meine Füße durchgraben. Alle meine Gebeine könnte ich zählen. Sie schauen und sehen auf mich herab. Sie teilen meine Kleider unter sich und über mein Gewand werfen sie das Los. Du aber, Herr, sei nicht fern. Zum Abschluss lese ich dir noch Jesaja 42, 1 bis 9 vor. Meine Frau möchte schon gehen, aber lies dieses Buch. Es ist wirklich toll. Also, siehe, mein Knecht, den ich halte, mein Auserwählter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt, er wird das Recht zu den Nationen hinausbringen. Er wird nicht schreien und die Stimme nicht erheben und seine Stimme nicht hören lassen auf der Straße. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. In Treue bringt er das Recht hinaus. Er wird nicht verzagen noch zusammenbrechen, bis er das Recht auf Erden aufgerichtet hat. Und die Inseln warten auf seine Weisung. So spricht Gott, der Herr, der den Himmel schuf und ihn ausspannte, der die Erde ausbreitete und was ihr entsproßt, der dem Volk auf ihr den Atem gab und den Lebenshauch denen, die auf ihr gehen. Ich, der Herr, ich habe dich in Gerechtigkeit gerufen und ergreife dich bei der Hand. Und ich behüte dich und mache dich zum Bund des Volkes, zum Licht der Nationen, blinde Augen aufzutun, um Gefangene aus dem Kerker herauszuführen und aus dem Gefängnis, die in der Finsternis sitzen. Ich bin Jahwe, das ist mein Name. Und meine Ehre gebe ich keinem anderen noch meinen Ruhm den Götterbildern. Das Frühere, siehe, es ist eingetroffen und Neues verkündige ich. Bevor es aufsprost, lasse ich es euch hören. Gott hat uns genug wissen lassen, wann, wo und warum Jesus auf die Welt kommen sollte. Ich habe nur einen Teil aufgeschrieben und bei weitem nicht alles. Aber diese Informationen haben mich persönlich auch anhand der Schrift überzeugt, dass Jesus von Nazareth der Messias ist. Rolf machte Anstalten aufzubrechen, weil seine Frau bereits zum Ausgang ging. Aber bevor er sich verabschiedete, sagte er noch zu Erwin: Die Zahlen der Bibel stimmen, auch wenn noch nicht alles entschlüsselt werden konnte. Aber wir wissen genug, um glauben und vertrauen zu können. Messianische Juden tun genau das. Was für eine Freude! Sie haben erkannt, dass die Schrift sich erfüllt hat. Sie haben sich dem Gott ihres Volkes unterworfen und sein Erlösungswerk angenommen, so wie wir. Wo treffen sich messianische Juden eigentlich? Sie haben ihre eigenen Gemeinden, besuchen allerdings auch Gemeinden wie die unsere, wenn wir sie einladen. Auf der ganzen Welt gibt es messianische Juden. In ihrer Heimat aber, und als das sehen sie mit Fug und Recht den Staat Israel, sind es verhältnismäßig wenige. Sie haben es nicht leicht, da die konservativen Juden mit ihnen wenig bis gar nichts anfangen können. Das ist schade, denn die messianischen Juden haben nicht nur durch die Schrift, sondern auch durch verschiedene Erlebnisse erfahren, dass der Messias lebt.